Predigtext von heute lesen, 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 10 bis 18. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber sich vor Hitze auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Dieser Text hat es in sich wie alle Texte der Bibel. Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, diese Nacht kommt ein Dieb? Manche haben das ja schon erfahren. Ihr wärt vorbereitet. Ihr hättet alles verriegelt und verrammelt. Ihr hättet vielleicht die Polizei im Haus, besondere Wachen aufgestellt, eine Alarmanlage angebracht. Ihr wäret vorbereitet. Lasst uns mal etwas die positive Seite denken. Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, irgendwann in der Nacht kommt ein lieber Gast, den ihr sehnsüchtig herbei erwartet? Aus irgendeinem Grunde wisst ihr aber nicht, wann er käme oder kommt. Was würdet ihr tun? Ich kann euch sagen, was ich tun würde. Ich würde nicht ins Bett gehen. Ich würde wachen, weil ich damit rechne, jeden Moment kann er kommen. Ich weiß nicht wann, aber das kann jeden Moment sein. Und ich wäre vorbereitet. Ich würde ihm ein warmes Bett bereiten, eine warme Mahlzeit. Vielleicht wäre er lange unterwegs, eine Stärkung. Ich würde ihm sein Zimmer schön nett machen, damit er sich wohlfühlt. Ich wäre vorbereitet. Sind wir vorbereitet auf den Tag des Herrn? Der Tag des Herrn, kurz zu dem Begriff, ganz kurz nur, das ist ein umfassender, komplexer Begriff. Der umfasst verschiedenste Ereignisse der Endzeit, unter anderem die Wiederkunft Jesu, aber auch das, auf was Petrus hier fokussiert, nämlich das Ende dieser Welt. Der Tag des Herrn als das Ende dieser Welt. Wir schauen uns jetzt mal die ersten Verse an. Wann und wie kommt der Tag des Herrn? Wieder einige Zitate aus unserem Text. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir haben es schon gehört, das heißt plötzlich und unerwartet. Wer erwartet einen Dieb? Ja? Plötzlich und unerwartet, wie ein Blitz. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, also nicht einmal himmlische Wesen, sondern allein mein Vater. Allein mein Vater. Und weil das so ist, weil allein der Vater das weiß, Sagt Jesus auch in der Apostelgeschichte 1,7, da bezieht sich das auf die Königsherrschaft Israel, aber ich denke, man kann es übertragen. Er sagt ja zu den Jüngern, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und wenn er sie in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, dann heißt das für mich, er hat sie von Anbeginn der Welt schon seit ewig festgesetzt. Das steht fest, wann der Tag des Herrn sein wird. Und wir haben letzte Woche ja von Andreas gehört, er verzögert nicht die Verheißung. Er zögert das nicht hinaus. Weil er denkt, da ist jetzt irgendetwas passiert, was er nicht absehen konnte. Und jetzt zögert er das noch hinaus. Nein, er weiß ja, was passiert. Es gibt zwei Gründe, mindestens, oder unter anderem, dafür, dass er noch nicht gekommen ist. 2000 Jahre rund sind es her. Er ist immer noch nicht da. Zwei Gründe zumindest gibt es dafür. Der erste Grund steht, wir haben das auch letztes Mal gehört, er ist ein geduldiger und langmütiger Gott. Das ist nicht wie bei uns Menschen, dass uns irgendwas auf den Geist geht und auf die Nerven geht und dann denken wir, na ja, gut, dann haben wir noch ein bisschen Geduld, dann sind wir noch ein bisschen langmütig, dann warten wir noch ein bisschen zu. Nein, der Tag des Herrn steht fest. Aber Gott ist immer geduldig und immer langmütig. Das ist sein Wesen, durch und durch. Er ist langmütig. Wenn er nicht langmütig wäre, dann säßen wir nicht hier. Dann wäre Israel verloren. Er aber ist langmütig. Und der zweite Grund, es gibt noch viel mehr, ich nenne nur zwei. Der zweite Grund, Gott hat eine andere Uhr. Man, er hat ja gar keine Uhr, er braucht ja keine Uhr. Er ist ja über der Zeit, er ist ja jenseits der Zeit. Andreas hat das auch letztes Mal schon gesagt. Er ist unabhängig von der Zeit. Er hat ja die Zeit geschaffen, wenn man das so will. Aber wir können es ja nur mit menschlichen Worten ausdrücken. Er hat einen anderen Zeitmesser. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag, wir haben es gehört. Seine Uhren gehen anders. Deshalb ist es nicht unsere Sache, zu wissen, die Zeiten und Zeitpunkte, die Gott in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Er kommt. Er kommt zu einem Zeitpunkt, da ihr es nicht meint. Ein schottischer Pfarrer hat mal seine Freunde gefragt, meint ihr, dass Jesus morgen kommt? Und dann haben sie gesagt, nö. Blau, meinen wir nicht. Morgen kommt er nicht. Seid vorsichtig, sagt der Pfarrer. Er kommt zu einem Zeitpunkt, wo ihr es nicht meint. Ja, es ist eine Spannung, liebe Freunde. Eine Spannung zwischen dem Hiersein in dieser Welt und der Erwartung des Tages des Herrn. Wir haben es gesungen. Dieses Lied haben wir bewusst ausgewählt in dieser Zwischenzeit. Wir leben in dieser Spannung. In dieser Spannung, dass der Herr nahe ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir doch noch vielleicht mit einem längeren Zeitraum rechnen müssen. Beides sagt uns die Bibel. Beginnen wir mit der Naherwartung. Römer 13, 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, Römer 13. Der Herr ist nahe, Philipper 4, 5. 1. Petrus 4, 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Zeiten, aller Dinge. Und nicht zuletzt, wir hatten eine Predigtreihe über den ersten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief heißt es, da sagt Johannes, Kinder, im zweiten Kapitel, Kinder, es ist die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde. Das hat er vor ungefähr rund 2000 Jahren gesagt. Es ist die letzte Stunde. Das heißt, wir haben immer noch die letzte Stunde. Und diese Stunde ist gewaltig vorgerückt. Er ist nahe. Ja. Auf der anderen Seite deutet die Bibel auch an, dass wir unter Umständen noch mit einem Zeitraum rechnen müssen. Das sehen wir daran, dass sie verkündigt, tragt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Das Evangelium muss allen Völkern und allen Heiden verkündigt werden. Wie ist das? Haben alle Völker, alle Heiden das Evangelium gehört? Es ist eine wirkliche Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Die Mission an Israel, sie ist nicht beendet. Wir erwarten noch die große Erweckung zum Beispiel. Da haben wir vielleicht einen Vorgeschmack schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten. Aber die große Erweckung ist noch nicht gekommen. Wie lange wird das dauern? Und dann gibt es auch im Neuen Testament immer wieder Hinweise auf ein Verziehen des Hausherrn, des Bräutigams, des Königs. Zum Beispiel in Matthäus 24, 48. Da fangen die Knechte an, ihre Mitknechte zu schlagen, weil der Hausherr ausbleibt. Ja. Also die Bibel sagt uns beides. Pass auf, die Zeit ist nahe. Es ist die letzte Stunde, Kinder, und das stimmt. Erwartet den Tag des Herrn. Erwartet den Tag des Herrn. Wenn ihr irgendein Ereignis erwartet, das nicht terminiert ist, dessen Zeitpunkt ihr einfach nicht kennt, dessen Eintreten ihr nicht kennt, dann seid ihr innerlich so darauf eingestellt, dass es jeden Moment passieren kann. Ja. Wir haben in der Offenbarung 22, auch der Vers wurde letzte Woche zitiert, einen Vers, der bedeutet, ja, ich komme bald. Amen. Ich komme bald. Dieses bald hat im Griechischen verschiedene Übersetzungen. Das eine bedeutet in kurzer Zeit, es dauert nicht mehr lange. Das andere bedeutet plötzlich und unerwartet. Und beides ist richtig. Beides ist richtig. Er kommt plötzlich und unerwartet, weil er wie ein Dieb in der Nacht kommt und weil er kommt zu einem Zeitpunkt, wo er es nicht meint. Und andererseits stimmt es auch in kurzer Zeit, wenn wir denken, dass Gott ein anderes Verhältnis hat zur Zeit als wir. Gut. Wir fragen uns also, wenn der Tag des Herrn nahe ist, wie sollen wir ihn erwarten? Wie sollen wir ihn erwarten? Bevor wir das beantworten können, müssen wir uns zuerst mal damit beschäftigen, was eigentlich an diesem Tag des Herrn passiert. Bitte. Nächste. Ja, was eigentlich an diesem Tag des Herrn passiert. Was unter anderem passiert. Und hier lesen wir es. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Das Universum, die materielle Welt, sie wird vergehen, nicht die Wohnstadt Gottes. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen. Die Erde und die Werke darauf, sie werden verbrennen, sie werden aufgelöst, sie werden vernichtet. Das Wesen dieser Welt vergeht, 1. Korinther 7,3. Es ist interessant, dass Petrus hier an dieser Stelle uns nicht eine differenzierte Schau der ganzen Endzeitgeschichte gibt, sondern er will auf etwas anderes fokussieren. Diese Welt vergeht. Sie hört auf. Ja, sie hört auf. Wisst ihr, alles wird vergehen. Das Irdische, alles Vergängliche, die Berge, das Meer, die großen Weltwunder, die sogenannten Weltwunder, sie werden vergehen, sie werden verbrennen. Der schiefe Turm von Pisa, der Eiffelturm in Paris, das neue World Trade Center, alles wird vergehen, verbrennen. Die Staatsformen, die Monarchien, die Königtümer, sie werden vergehen. Unsere ganzen Besitztümer werden vergehen. Das World Wide Web wird vergehen. Die NSA wird vergehen und die Bundesliga wird vergehen. Ich finde die Bundesliga auch spannend. Und die NSA auch. Aber das wird vergehen. Weg wird es sein. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, wer setzt einen Penny oder wer investiert einen Penny in eine Bank, von der er weiß, dass sie morgen bankrott ist? Liebe Freunde, wer investiert sein Vermögen in ein Haus, von dem er weiß, dass es morgen abgerissen wird? In Erdkundeunterricht, da haben wir es manchmal mit den Braunkohlentagebauen zu tun. Ich weiß nicht, ob wer von euch da schon was von gehört hat in der Wille, das rheinische Braunkohlenrevier. Und dort, Garzweiler zum Beispiel, ja, Hambach und Inden, ja, und wo diese Braunkohlenbagger hinkommen, da müssen ganze Dörfer entfernt werden. Da müssen die Menschen umgesiedelt werden. Mit den Toten, mit dem Friedhof. Alles muss weichen, wenn diese Braunkohlenbagger kommen. Wer würde, wenn er weiß, dass morgen, übermorgen oder nächste Woche der Braunkohlenbagger kommt, in sein Haus, das umgesiedelt werden muss, sein Vermögen setzen? Wer würde das tun? Niemand. Diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Ja, genau das machen wir aber oft. Genau das tun wir aber oft. Wir investieren viel in Dinge, die im Blick auf die Ewigkeit nichts sind. Wir investieren so viel oft. Unverhältnismäßig oft so viel in Dinge, die gelöscht werden, in Konten, die vergehen, die bankrott gehen, in Häuser, die bankrott gehen, in Dinge, die in der Ewigkeit keinen Wert mehr haben. Liebe Freunde, es ist nicht einfach. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir leben in dieser Welt und Gott hat uns in diese Welt gesetzt. Er hat uns nicht mit den Füßen nach oben gezogen, sodass wir schweben über der Erde. Wir stehen in dieser Welt, da hat er uns hineingesetzt. Das bedeutet aber auch, dass wir mit dieser Welt irgendwie umgehen müssen. Mit den Dingen, die in dieser Welt sind, leben müssen. Auf der anderen Seite wissen wir aber, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind ja gar nicht Bürger dieser Welt als Christen. Wir sind ja Bürger des Himmels. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und nicht hier. Was ist das für eine seltsame Ambivalenz? Was ist das für eine seltsame Zwischenzeit, in der wir da leben? Diese ganze Spannung kommt zum Ausdruck im 1. Korinther 7. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wie kann man in so einer Welt leben? Jetzt zitiere ich mal meine Schwiegermutter. Es steht zwar nicht in der Bibel, was sie gesagt hat, aber ich finde es trotzdem ganz weise. Sie hat gesagt, lebt doch mit den Füßen auf der Erde, aber mit den Augen im Himmel. Verliert nicht den Bezug zu dieser Welt. Ich sage noch nachher, was ich damit meine. Ich meine nicht die sündige Welt. Verliert nicht den Bezug zu dieser Erde, aber euer Ziel, euer Blick, der geht in den Himmel auf die ewigen Dinge, die zählen. Wie können wir in dieser Spannung leben, in dieser Welt sein und doch nicht von der Welt? Wie können wir in dieser irdischen, vergänglichen Welt und doch für die Ewigkeit leben? Hier steht ein Vers. Ja, der nächste, da steht's. indem ihr jederzeit und immer das Kommen, nicht nur im Advent, ja, Christoph hat es betont, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Was tust du, wenn du jemandem entgegeneilst? Was tut ein Kind, wenn es seinem Vater entgegeneilt? Es läuft auf den Vater zu, es guckt nicht links, es guckt nicht rechts, es guckt nicht zurück, es guckt auf den Vater und marschiert auf den Vater zu. Wir eilen ihm entgegen, wir haben ihn im Blick, mit den Augen im Himmel. Wir sehen, was unser Ziel ist, nicht hier unsere Ziel auf Erden. Wir sehen, was unser Ziel im Himmel ist. Wie geht das? Und da möchte ich jetzt etwas konkreter darauf eingehen. Unser Text umfasst zumindest drei Punkte in dieser Hinsicht. Wie leben wir, wie erwarten wir den Tag des Herrn? Wie leben wir mit dieser Spannung, dass wir auf der Erde sind, aber für die Ewigkeit leben? Drei Punkte, da haben wir sie gleich im Überblick. Indem wir wachsen in der Heiligkeit, diese drei Punkte hier, die werden durch den Text abgedeckt. Indem wir wachsen in der Heiligkeit für die Ewigkeit, indem wir wachsen in der Erkenntnis des Wortes Gottes, indem wir wachsen in der Gnade Christi. Erstens, indem wir wachsen in der Heiligkeit. Da sagt unser Text Folgendes. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Vers 11, Vers 14. Seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. In Frieden. Wisst ihr, wenn ihr euch diesen Vers mal auf der Zunge zergehen lasst und mal ganz bewusst darüber nachdenkt, dann merkt ihr schon die Spannung. Dann merkt ihr schon die Spannung. Ihr müsst es merken. Ihr müsst es merken. Auszeichnen durch heiligen Wandel. Unbefleckt und tadellos vor Gott. Liebe Gemeinde, wir sind Sünder. Das ist die Spannung, in der wir leben. Wir sind Sünder. Und das waren wir, als wir geboren wurden. Und das werden wir sein, bis wir sterben. Und Johannes macht uns das ganz klar. 1. Johannes 1. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und im 10. Vers macht er da weiter. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Wie leben wir als Sünder in dieser Welt? Unbefleckt, tadellos, heilig in Gottesfurcht. Wie macht ihr das? Eine Lösung ist folgende. In der Vergebung leben mit dem Ziel der Heiligkeit. Wir müssen tagtäglich in der Vergebung leben. Sonst sind wir verloren. Sonst kann man das vergessen mit der Heiligkeit. Das ist eine wahnsinnig wunderbare Nachricht, wie wir diese Vergebung erlangen. Das ist ein schöner Vers im 1. Johannes 1. Ich mag dieses Kapitel. Wenn wir aber im Licht wandeln, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Hier ist nicht gemeint die Geschwister, sondern wir mit Gott. So haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Christi reinigt uns von aller Sünde. Was ist das wunderbar? Du kannst in die Nähe Jesu treten, in sein Licht. Du hast doch kein Licht. Du brauchst doch sein Licht. Dann tritt doch hinein. Wisst ihr, wie das auf der Bühne ist? Da ist so ein Scheinwerfer, so ein Spotlight. Tritt da in den Scheinwerfer Jesu. Tritt in seine Nähe. Komm zu ihm, vertrau ihm. Ich vertraue dir, Herr Jesus, dass du meine Sünden vergibst, und zwar gänzlich, und zwar voll. Wenn ihr aber eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. In Jesu bist du tadellos. In Jesu bist du unbefleckt. Wenn du diese Vergebung nimmst als Geschenk, annimmst als Geschenk, du bist perfekt. In Jesus, in seinem Licht. Sein Licht ist es, das wir auf die Menschen werfen, nicht unser Licht. Ach, wäre die Menschheit arm. Wäre die Menschheit arm, würden wir unser Licht auf die Menschen werfen. Es ist Jesu Licht. Und in diesem Licht vergibt uns, haben wir Vergebung durch das Blut Christi. Das sagt uns der Text. Und da kommt jetzt noch ein Aspekt dazu. Wenn wir diese Vergebung erfahren und das Licht Jesu erfahren und diese Liebe Jesu erleben, dann dürfen wir dankbar sein und das Ziel der Heiligkeit angehen. Ich habe es schon in anderen Predigten gesagt, nicht weil wir auf unser Vermögen vertrauen, sondern weil wir auf die Größe, auf die Macht, auf das Wirken, auf die Gnade Gottes in unserem Leben vertrauen. Deshalb können wir das angehen. Der Paulus formuliert das so. Ein Vers aus Philipper 3,12. Er sagt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Paulus sagt das. Er sagt, ich habe es noch nicht erlangt. Ich bin noch nicht vollendet. Ich bin weit davon weg. Und dann sagt er, ich jage ihm aber nach, damit ich es auch ergreifen möge, hör zu, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin. Genau für diesen Zweck. Nachdem ich von Jesus ergriffen bin, für dieses Ziel. Er ergreift mich für dieses Ziel der Heiligkeit. Und ich darf ihm nachjagen in der Kraft Gottes. Wisst ihr, ich gehe manchmal zum Reha-Sport. Ursula auch, sie lacht. Wir haben uns doch schon mal getroffen. Da gibt es folgende Übung. Sagt der Trainer, jetzt legt euren Kopf zur Seite und lasst die Schultern ganz locker hängen. Und jetzt geht ihr, jetzt berührt ihr mit dem Ohr die Schulter. Ihr geht mit dem Ohr Richtung Schulter. Ah, berührt doch mit dem Ohr die Schulter. Ich kann mit dem Ohr niemals meine Schulter erreichen, aber ich jage ihm nach. So möchte das Gott. Wir dürfen eifrig sein, wir dürfen jagen, aber im Vertrauen auf ihn, er macht es richtig. Ja, weil ich dir vertraue, Herr. Ja, weil ich dir vertraue, Gott. Deshalb eile ich und deshalb jage ich ihm nach. Da müssen wir immer wieder für beten. Unsere Schwachheit kommt immer wieder dazwischen. Ich möchte noch ein Wort sagen. Wie gehen wir in dieser Welt um mit so Dingen, die diese Welt prägen und die uns prägen, ob wir wollen oder nicht? Nämlich Macht, Geld und Ruhm. Das sind Dinge dieser Welt. Die sind in uns, ob wir das wollen oder nicht. Die sind tief in unserer Seele. Kann man damit in Heiligkeit umgehen? Ja, man kann. Sie verführen uns oft zur Sünde. Oh ja, nicht zu knapp verführen diese drei Dinge. Die Macht und Ruhm, Ehrgeiz und Ehre, Besitz. Wie oft verführt uns das zur Sünde? Wir dürfen in der Vergebung leben. Wie können wir mit diesen Dingen für die Ewigkeit leben? Wie können wir diese, lass uns zwei Konten aufmachen. Das eine Konto heißt Vergeblichkeit. Alles, was wir auf diese irdische Welt setzen, ist vergeblich. Es wird Fujikato sein. Das zweite Konto heißt Ewigkeit. Das bleibt. Das wird niemals vergehen. Da kann Feuer kommen, da kann das Ende der Welt kommen, da kann der Teufel kommen, da kann der Richter kommen. Das besteht und bleibt in Ewigkeit. Können wir mit Macht, Ruhm, Geld so umgehen, dass wir etwas, ja, dass wir einen Schatz im Himmel daraus werden lassen, dass wir diese drei Dinge verewigen und veredeln? Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Oft nicht ohne Sünde, aber es ist möglich. Wenn ihr zum Beispiel Es gibt einen Schlüsselvers im 1. Korinther 4, 7. Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Und was rühmst du dich, als ob du es empfangen hättest? Als ob du es nicht empfangen hättest, genau. Was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Danke. Die Ehre, die mir zukommt, die Auszeichnungen, falls überhaupt jemand welche kriege, oder Orden oder Anerkennungen, die dir zukommen, nimm sie an. Ich sag dir, nimm sie an. Sei nicht in einer falschen Demut. Aber zeige allen, dir selbst und den Menschen, nichts, was ich leiste und was ich Gutes vollbringe, kommt von mir. Alles kommt von Gott. Wieso kannst du etwas Gutes leisten? Wieso kannst du etwas Gutes tun? Weil Gott dir die Fähigkeiten, die Gaben, den Fleiß, das Gehirn und alles gegeben hat, was du dazu brauchst. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Nichts. Gar nichts. Und deshalb dürfen wir die Ehre, die wir bekommen, wir dürfen sie ruhig annehmen, aber direkt weitergeben. Ja, die Ehre gehört Gott. Und das dürfen wir anderen auch sagen. Und das dürfen wir uns selber sagen. Und das müssen wir auch im Gebet sagen. Und wenn wir das tun, wisst ihr, dann wird Ruhm auf unser Konto Ewigkeit eingezahlt. Genauso ist es mit Macht, genauso ist es mit Geld. Wenn wir unsere Macht dazu einsetzen, das Gute in der Welt zu bewirken, ich sage es jetzt mal ganz großspurig, wenn wir unsere Macht dazu einsetzen, Menschen Gutes zu tun, Bedrückten, Verfolgten, Flüchtlingen, was weiß ich wem, allen Menschen Gutes zu tun, zu helfen, dann setzen wir unsere Macht auf das Konto Ewigkeit. Wenn wir unseren Besitz mit anderen teilen oder andere davon profitieren lassen, die Gemeinde davon profitieren lassen, Mitmenschen davon profitieren lassen, dann sammeln wir ein auf das Konto Ewigkeit. Denn es ist uns nicht gegeben, dass wir uns damit verwirklichen. Uns allein. Es ist uns nicht gegeben, dass wir uns in den Mittelpunkt damit stellen. Es ist uns nicht gegeben, dass wir besser, bedeutender, größer sind als alle und mehr haben als alle. Das ist uns nicht dazu gegeben, sondern es ist uns zur Ehre Gottes gegeben. Wir dürfen alles genießen, was wir haben. Alles, was Gott uns gegeben hat, mit Dankbarkeit. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wisst ihr, so banale Dinge wie Essen und Trinken? Ich kann das zur Ehre Gottes tun. Ich kann, wenn ich esse und trinke, auf mein Konto Ewigkeit einzahlen. Indem ich Gott danke, indem ich bedenke, das kommt von ihm. Das ist von ihm. Er ernährt mich, er versorgt mich. So kann ich Banales und auch Komplexes in die Hand Gottes legen, aus der Hand Gottes dankbar nehmen und ihm wieder zurückgeben zu seiner Ehre. So kann ich auch mit Macht und Ruhm und Ehre in dieser Welt leben. Und natürlich brauche ich immer wieder das Leben in der Vergebung in diesen Dingen. Ja. Okay, zweiter Punkt. Das mache ich jetzt aber kurz. Zweitens, wie können wir den Tag des Herrn erwarten? Indem wir wachsen in der Erkenntnis des Wortes. Das haben wir hier im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief eher indirekt. Und da heißt es, in ihnen, nämlich in den Schriften des Paulus, die sind gemeint, ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und ungefragt Gefestigten verdrehen. Wie auch die übrigen Schriften. Ihr aber, Geliebte, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Warum ist es wichtig, in der Erkenntnis des Wortes zu wachsen? Damit wir nicht ungefestigt sind und unwissend. Denn die Ungefestigten und Unwissenden verdrehen das Wort. Wir sollen gefestigt werden im Wort. Wir sollen reif sein im Wort. Wir sollen wissend sein im Wort. Und ich sage nochmal ganz deutlich, hier ist nicht allein die Bibelkenntnis gemeint. Die Bibelkenntnis allein, die rettet uns nicht. Die bringt uns kein ewiges Leben. Die bringt uns nicht der Heiligkeit einen Deut näher. Allein. Es geht nicht um die Kenntnis allein, es geht um die Erkenntnis. Denn die Erkenntnis ergreift das Herz. Wenn ich sein Wort erkenne, dann weiß ich, dass Gott mit mir spricht, dass er mich meint. Dann erkenne ich, dass er etwas für mich getan hat, für uns getan hat. Dass ich in seinem Herzen bin. Ich muss erkennen, mit dem Herzen verstehen. Das mündet in Tun, in Handeln, in Gehorsam, wenn ich mit dem Herzen erkenne und verstehe. Wachsen im Wort, dafür kann man beten. Dafür muss man beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. In der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Herzens, heißt es woanders. Dafür dürfen wir beten. Ganz wichtig, erwartet ihn, indem ihr wächst in der Erkenntnis seines Wortes. Warum ist das wichtig in unserem Warten auf ihn? Erstens macht ja Petrus an anderen Stellen auch klar, es schützt uns vor Irrlehrern, es schützt uns davor, in die Irre zu gehen, sein Wort falsch zu verstehen. Und mehr noch, sein Wort ist ja ewig. Es hat ja ewigen Wert. Sein Wort vergeht nicht. Sein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Sein Wort ist unvergänglich. Und deshalb ist es wichtig, sein Wort zu erkennen. Erwartet ihn. Drittens und letztens. Und das Entscheidende. Wachst in der Gnade Christi. Wachst in der Gnade Christi. Ist das nicht etwas, was wir schon wissen? Dass wir aus Gnade gerecht sind und nicht aus Verdienst der Werke? Ist das nicht etwas, was wir schon wissen? Ist das nicht etwas, was wir schon wissen, dass wir umsonst Vergebung erlangen? Durch Gnade, durch das Blut Christi? Ist nicht etwas, was wir schon wissen? Kenntnis genügt nicht. Kenntnis genügt nicht. Erkenntnis. Wir brauchen das immer wieder. Wir müssen das immer wieder erleben. Wir müssen das immer wieder erfahren im Laufe unseres Lebens. Wir müssen das immer tiefer erleben und immer tiefer erfahren, dass wir in der Gnade Christi wachsen dürfen. Was heißt das? Wir können ruhig die drei Punkte mal zeigen. Macht nichts. Die drei Punkte, und das ist dann der Schluss, jetzt warte ich noch gerade, bis die drei Punkte kommen. Mal durch, es sind ja nicht so viele. Ja. Drück einfach weiter. Ja, da waren sie schon. Ja? So. Okay. Ja, Rainer hilft. Immer langsam. Da ist es. Jetzt noch einer. So, danke. Ja, weil das so plakativ ist, deshalb wollte ich, dass ihr das mal seht. Nicht, dass es nur äußerlich plakativ bleibt, sondern dass es auch plakativ im Herzen ist. In der Gerechtigkeit ohne Verdienst, in der Vergebung ohne Strafe, in der Erneuerung ohne eigene Kraft. Das ist ein Wachstum in der Gnade Christi, in der Gerechtigkeit ohne Verdienst. Ich kann nicht gerecht sein in dieser Welt. Wie sehr versuche ich als Lehrer den Schülern gerecht zu werden? Wie viel sehr versuche ich ihnen gerechte Noten zu geben? Das geht nicht. Wir warten auf eine neue Erde, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Wisst ihr das? Da warten wir drauf. Das ist nicht hier. Wisst ihr, dass ich trotzdem gerecht vor Gott stehen darf? Ich darf trotzdem gerecht vor ihm stehen, weil Jesus mich überkleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit, mit dieser himmlischen Garderobe, für die ich nichts bezahlen muss. Eine wunderbare, heilige, herrliche Garderobe, für die ich nichts bezahlen muss. Wachstum in der Gerechtigkeit. Ich erfahre das immer wieder. Wir müssen es immer wieder erfahren, wenn wir an die Grenzen unserer eigenen Gerechtigkeit stoßen. Und da stoßen wir sehr schnell dran. Du bist gerecht gesprochen im Glauben an Jesus Christus. Und du bist überkleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit, erstens. Zweitens, in der Vergebung ohne Strafe. In der Vergebung ohne Strafe. Jesaja 53,5 erkennt es nicht. Die Strafe lag auf ihm. Und zwar vollständig. Und zwar ganz. Nicht, du musst noch 5%, 2%, 10%, 50% Strafe zahlen. Den Rest hat der Gott dir dann erlassen. Nein, auf ihm liegt die Strafe. Und zwar vollständig. Die der ganzen Welt im Übrigen. Was ist das für eine gigantische Vorstellung? Das können wir uns nicht ausmalen, was das bedeutet. Er aber hat sich, Hebräer 10, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Liebe Freunde, je länger ich Christ bin, desto mehr, mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so, desto mehr werden wir meine inneren Abgründe bewusst. Desto mehr werden wir meine Dunkelheiten bewusst. Ich werde fast übermannt von diesen Abgründen und Dunkelheiten manchmal. Und dann kann ich feststellen, wie riesig, wie groß, wie gnädig, wie barmherzig, wie wunderbar die Vergebung ist, dass auf ihm die Strafe dafür gelegen hat. Für diese Dunkelheiten, für diese Abgründe. Das hing alles am Kreuz und das hängt am Kreuz und das ist weg. Ich muss immer wieder wachsen in dieser Erkenntnis. In der Vergebung ohne Strafe. Und last but not least, in der Erneuerung ohne Kraft. Wir wollen doch gerne der Heiligkeit nachjagen. Und das sollen wir auch. Und das ist gut so. Das wird uns gepredigt. Dazu werden wir ermahnt. Liebe Freunde, wenn ihr das mit euren mickrigen menschlichen Möglichkeiten versucht, dann werdet ihr scheitern. Ihr werdet scheitern. Gut, dass wir das nicht brauchen. Gut, dass wir das nicht brauchen, denn unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert durch den Heiligen Geist. Wenn ihr wieder diese beiden Konten vor Augen habt, das Konto Vergeblichkeit, das Konto Ewigkeit, das Blut Christi schwemmt dieses ganze Konto Vergeblichkeit weg. Alles, was da drauf liegt, es wird auf Null gesetzt. Jeden Tag. Und du wirst erneuert durch den Heiligen Geist. Jesus formuliert es so, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die also vergeblich ist, die nimmt er weg. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, die also vergeblich ist, die nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das ist die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes und das Arbeiten und Tun Gottes Tag ein, Tag aus, Tag für Tag an dir, an deiner Seele. In der Erneuerung, ohne eigene Kraft. Danach sollst du dich ausstrecken. Erneuere mich, Herr Jesus, durch den Heiligen Geist. Durch deine Kraft, in deiner Macht, in deiner Tüchtigkeit. Wir erwarten den Tag des Herrn. Dieses Erwarten ist kein Zustand. Es ist kein passives Warten, so wie man auf dem Stuhl sitzt und irgendwas und wartet auf irgendwas, das da kommen soll. Es ist eine Dynamik. Es ist ein, die drückt sich aus in dem Wachstum in Heiligkeit, in dem Wachstum in der Erkenntnis des Wortes Gottes und auch im Wachstum in der Erneuerung. Und alles ist zurückzuführen auf die Gnade Christi. Ja? Alles ist zurückzuführen auf die Gnade Christi. So, dazu sage ich jetzt mal Amen.
Amen.